Von Gott, geliebte Brüder und Schwestern und Gäste, ich darf euch herzlich grüßen mit dem Wort aus Richter 5, Vers 31. Die Gott lieben müssen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und wenn wir so leuchten für den Heiland, dann werden wir einmal einziehen durchs Tor der Herrlichkeit, um im Reich des Lichtes zu sein. Wie der Bruder schon angedeutet hat, wir haben ein Thema, es ist für uns Gläubige bestimmt. Ein Thema nicht nur für die, die am Wort dienen, für Älteste und Gehilfen und Diakone, sondern die Waffenrüstung ist für uns alle dringend notwendig. Und zwar geht es heute um die göttliche Waffenrüstung. Nicht irgendeine fremde Waffenrüstung, nicht irgendetwas, sondern die göttliche Waffenrüstung für die Endzeit. Es sind Zeichen da in der Welt, auf politischem Gebiet, auf religiösem Gebiet, auf wirtschaftlichem Gebiet. Es sind Zeichen der Endzeit, von denen die Bibel redet. Die ganze Entwicklung in Europa, schon allein die Gottlosigkeit, die stetig zunimmt, ist ein Beweis, das alte römische Reich ist im Erwachen und wird eine Hauptrolle spielen in der antichristlichen Zeit. Dann haben wir auch Zeichen in der Natur und überall, die Wirbelstürme und was es sonst alles noch gibt. Aber am schlimmsten ist der Abfall von Gott. Der Abfall im Land der Reformation. Wir haben knapp 60 Millionen Christen in unserem Land, etwa 26 Millionen Katholiken, 26 Millionen Protestanten, also Evangelische. Und jetzt kommt es erschreckend, und so geht es durch die Presse hindurch, aber nur 1,8% sind wiedergeboren. Und ob die alle echt sind, das weiß allein der Herr. Aber das ist doch erschütternd, bei 60 Millionen Christen nur 1,8 wiedergeboren. 1,8%. Und die Bibel sagt es so deutlich: Niemand kommt in den Himmel hinein, es sei denn, er wird dort hineingeboren, sagt der Sohn Gottes selber. Und man läuft dahin, man geht dahin, die breite Masse bewegt sich im Namen Christentum, im Scheinchristentum oder in einem halben Christentum. Und wir müssen es klar und deutlich sagen, in der Endzeit, 100 halbe Christen, das gibt keinen einzigen Ganzen. Die sind alle einmal draußen. Der Herr Jesus will uns ganz haben. Und deshalb brauchen wir für die Endzeit die göttliche Waffenrüstung. Und ich lese uns die göttliche Waffenrüstung. Sie wird ja an vielen Stellen angedeutet in der Heiligen Schrift, aber besonders in Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Und es gilt nicht nur, dass wir etwas hören von der Waffenrüstung, vielleicht etwas zur Kenntnis nehmen, sondern es geht darum, dass wir die Waffenrüstung anlegen, wie ein Soldat die Uniform anzieht, wie er ausgebildet wird an den Waffen, so sollen wir unsere Waffen, die geistlichen Waffen, anlegen, von denen die Bibel redet. Und hier lesen wir in Epheser 6, 10 bis 20: Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ziehet an den Harnisch Gottes, das heißt die volle Waffenrüstung, dass ihr bestehen könnet gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Um des Willen ergreife den Harnisch Gottes, die volle Waffenrüstung, auf dass ihr an dem bösen Tage, also gerade in der Endzeit, in der antichristlichen Zeit, auf dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. So stehet nun umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichtes. Und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und betet stets in allem Anliegen, mit Bitten und Flehen im Geist, und wachet dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, auf das mir gegeben werde, das Wort mit freudigem Auftun meines Mundes, dass ich möge kundmachen das Geheimnis des Evangeliums, dessen Bote ich bin in der Kette, also im Gefängnis, auf dass ich darin freudig handeln möge und reden, wie sich's gebührt. Die göttliche Waffenrüstung für jeden wiedergeborenen Christen, für jedes wiedergeborene Gotteskind. Es geht also um Sein oder Nichtsein. Es geht, dass wir den Sieg behalten und dass wir einmal als Sieger und Überwinder einziehen durchs Perlentor Jerusalems. Weil wir müssen es heute deutlicher sagen als je zuvor. Im Himmel gibt's keine Namenchristen. Im Himmel gibt's keine Scheinchristen. Im Himmel gibt's keine halben Christen. Im Himmel gibt's auch keine lauen und trägen Christen. Und wenn man die Leute anspricht, dann sagen sie, ja, willst du mir den Glauben absprechen? Ich bin ja schon als Kind getauft, ich bin ja konfirmiert, ich bin christlich getraut, der Pfarrer hat für uns gebetet. Aber ein Mensch, ein Kind kann nie auf diese Erde kommen, es sei denn, ein Kind wird hier hereingeboren. Erst wenn ein Kind hier hereingeboren wird in die Welt, dann kann das Licht, das Kind das Licht der Welt erblicken. Genauso haben wir es im geistlichen Leben. Niemand wird in den Himmel eingehen, es sei denn, er wird dort geistlich hineingeboren, sagt der Heiland. Und darum das Göttliche muss, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Also eine Neugeburt. Im Himmel gibt's nur neugeborene Gotteskinder. Der Heiland selber sagt es, die Schrift sagt es an vielen Stellen und darum dürfen wir uns gar nicht täuschen lassen. Auch nicht von einer Namenchristenheit, auch nicht von solchen, die im Karneval singen, wir kommen alle in den Himmel. Das ist ein Teufelsbetrug, wie am Faschingen im Karneval gesungen wird. Wir kommen eben nicht alle in den Himmel, nur die kommen in den Himmel, die sich ganz dem Herrn Jesus weihen durch eine klare Buße, Bekehrung und Wiedergeburt. Darum, teure Seele, sage an, bist du wiedergeboren. Einmal geboren, ewig verloren. So haben wir es gestern Abend schon gesagt. Zweimal geboren, für den Himmel erkoren. Wir brauchen diese geistliche Geburt, die Geburt durch den Geist Gottes. Und die geistliche Geburt geht nicht ohne Schmerzen, ähnlich wie bei der leiblichen Geburt. Es geht durch die Buße hindurch. Und da fließen oft viele Bußtränen. Und wir haben es gesagt, die Bußtränen, auch die, die heute geflossen sind, die Bußtränen sind die Perlen für die Vergebung. Die Bußtränen sind die Perlen für jene Welt, für die Herrlichkeit. Wohl dem unter uns, der noch Bußtränen vergießen kann. Es ist ein Segen und eine Gnade unseres Gottes. Und darum brauchen wir für die Endzeit diese geistliche Waffenrüstung. Sie ist so notwendig wie das tägliche Brot. Und die geistliche Waffenrüstung erfordert ein völliges Einssein mit dem Herrn Jesus. Das innere geistliche Verhältnis mit dem Herrn Jesus muss stimmen. Nicht nur so etwas Kopfglaube, sondern dass sie mit ganzem Herzen an dem Herrn Jesus hängen. Und die erste Aufforderung hier in unserem Text lautet: Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Diese Stärke in dem Herrn ist nicht möglich, wenn wir nur bei Jesus sind oder an Jesus sind. Sondern die Bibel sagt es hier richtig: Seid stark in dem Herrn. Also organisch mit ihm eins verbunden. Und das organische, die Verbindung mit ihm geht so weit, wie es der Epheserbrief sagt: Wir sind von seinem Fleisch und wir sind von seinem Gebein. Das heißt eins sein mit dem Herrn Jesus. Sage an Seele, lieber Zuhörer, bist du eins mit dem Herrn Jesus? Kannst du sagen, so wahr die Sonne am Himmel pranget, hab ich Sünder Vergebung erlanget? Bis zum Schwören darf ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Hast du völlige Vergebung? Oder stehst du noch in heimlichen Bindungen? Wohl dem, der sich aufmacht und seine Knie beugt. Wohl dem, der sich löst von Satans Macht und sich ganz dem Herrn Jesus weiht. Nicht nur mit einem Lippenbekenntnis, sondern der mit ganzem Herzen an dem Herrn Jesus hanget. Unsere geistliche Ausrichtung sollte immer in die bestimmte Richtung gehen und die Bibel kennt nur eine Wachstumsrichtung. Dort, wo ich wohne, an der Terrasse, dort haben wir Kletterrosen angepflanzt. Und eines Tages gibt mir solch eine Kletterrose eine Predigt. Die Predigt ging über die Augen. Da habe ich plötzlich festgestellt, unten an der Kletterrose, da schoss ein Spross hervor, der ist viel schneller gewachsen als an alle anderen Zweige. Das war ein wilder Spross. Er wuchs in die falsche Richtung. Und so kann es im geistlichen Leben auch sein. Man wächst in die falsche Richtung. Die falsche Richtung ist immer angezeigt in unserem Leben. Da können wir uns selber prüfen, wenn wir etwas auf das eigene Konto schieben. Leider kommt es sehr oft vor, auch in den Gemeinden unter uns Gläubigen. Wir müssen uns hüten, dass wir uns selber nichts zuschreiben. Ja, denkt mancher, wenn ich nicht mehr im Posaunenchor blase, ja, was macht dann die Gemeinde? Und wenn ich nicht mehr solo singe in der Gemeinde, ja, was dann? Und wenn ich nicht mehr den Chor leite, ja, was macht dann die Gemeinde? Und dann kommt noch die Putzfrau und sagt, ja, ich bin die Einzige, die überhaupt noch gewillt ist, Dreckarbeit zu machen. Ja, und wenn ich das nicht mehr mache, was macht die Gemeinde? Da könnt ihr euch jetzt schon vorstellen, wie es dann in der Gemeinde aussieht. So bildet man sich was ein. Das heißt, man schiebt das eigene Können, die eigenen Gaben, schiebt man auf das eigene Konto. Und am Schluss ist es alles Holz, Heu, Stoppeln, keine Frucht für die Ewigkeit. Wir sollen aus der Liebe heraus, aus dem Glauben heraus dienen. Und das ist nur möglich, wenn wir stark sind in dem Herrn. Und hier werden wir aufgefordert. Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die richtige Glaubenshaltung in Jesus Christus sollte folgende sein. Ich nenne hier 5 Punkte. Erstens: Ich bin mit Christo gekreuzigt. Ich habe keine Schlagseite zur Welt, wie man es heute oft sieht in den Gemeinden. Und wir müssen es deutlich sagen, wenn der innere Schmuck fehlt, dann kommt der äußere. Dann kommt alles Mögliche bis Make-up. Wir hatten einmal einen großen Schreck, als wir das erste Mal nach Kanada flogen. Oh weh, wir freuten uns schon, dort die Gottesdienste zu besuchen. Aber da kamen uns die farbigen Schwestern entgegen. Manchmal so schlimm, ich habe oft an die Spachtel gedacht. Mehr brauche ich nicht sagen. Wenn der innere Schmuck fehlt, dann kommt der äußere, dann kommt Make-up. Und das ist Rebellion gegen Gott. Da kann ich rebellieren gegen Gott. Du hast mir meine Augendeckel zu blass gemacht. Farbe drüber, blau. Du hast mir meine Lippen zu blass gemacht, rot. Rot drüber, ich kann's besser wie du. Rebellion gegen Gott. Teure Geschwister, nehmen wir es zu Herzen. Wenn der innere Schmuck fehlt, dann kommt der äußere. Ja, sagen die, Bruder, so darfst du nicht denken. Das ist ja nur äußerlich. Da drinnen, da sieht's anders aus. Also die wollen sagen, da drin bin ich echt. Das ist ja nur äußerlich. Und all diesen Leuten müssen wir sagen, pass auf, dass du kein Scheinchristentum führst. Alles, alles ist zuvor im Herzen drin. Alles ist zuvor im Herzen programmiert und dann kommt's nach außen. Aus dem Herzen kommen hervor arge Gedanken. Der Sohn Gottes, der uns genau kennt, der sagt es uns ganz genau. Passen wir gut auf. Also ich bin mit Christo gekreuzigt. Das heißt, ich bin der Welt gekreuzigt. Ich bin immun gegenüber den Verlockungen der Welt. Und heute kommt ja so viel Werbung ins Haus. Ach, was wird da alles angeboten? Und dann noch über den Flimmerkasten und dann noch übers Internet. Und die Massenmedien machen ja die Leute kaputt. Als ich die ersten Brüder kennenlernte, die gefallen sind, da tat mir das Herz weh. Drüben in Russland, da haben sie dem KGB standgehalten. Wir gehen ins Gefängnis und um Jesu Willen werden wir sterben. Die kamen nach Deutschland und der Wohlstand hat sie einer Gehirnwäsche unterzogen. Sie wurden manipuliert und die ganze Denkweise war anders, sind umgefallen und die Welt hat sie kassiert. Das tut weh. Da werfen wir keine Steine. Passen wir auf, der Teufel kommt in Russland als der brüllende Löwe oder kam damals in der kommunistischen Zeit. Ich weiß, was ich sage, ich war auch schon 5 Stunden beim KGB, der hat mich verhört. Und jetzt 2001 wollte ich nach Moskau fliegen, wollte dabei sein bei der oberen OB-Wahl, das heißt beim oberen Bruderrat. Mit dem gleichen Flugzeug hat mich der KGB wieder heimgeschickt. Ich habe hier Bilder gezeigt von der Verfolgungszeit und irgendwie war ein Spitzel mit dabei und die Spitzel sind ja genügend vorhanden, auch in Westdeutschland und auch in Europa. Und der Giesler, der ist denen schon lange ein Dorn im Auge. Also Nassat, zurück mit dem Flugzeug und das Flugzeug stand noch da. Man hat gar nicht abgewartet, bis das nächste Flugzeug fliegt, sondern gleich mit dem gleichen Flugzeug zurück. So darf man das erleben. Also der Teufel begegnet uns als der brüllende Löwe, aber hier im Westen. Da kommt er als ein Engel des Lichtes. Und das kann gefährlicher sein. So ganz schleichend. Ich weiß nicht, ob ich euch diese wissenschaftliche Untersuchung gesagt habe, beim letzten Mal, wo ich hier war. Da hat ein Wissenschaftler ein schlichtes Experiment durchgeführt. Er nahm einen Frosch heraus aus dem kalten Wasser und hat ihn hineingetan in etwas zu heißes Wasser. Dem Frosch, der hat sofort gemerkt, das Wasser ist mir zu heiß, der schoss wieder heraus aus dem Behälter. Und jetzt dachte der Wissenschaftler, ich werde dich überlisten. Er nahm den Frosch wieder und tat ihn hinein in kaltes Wasser. Und wahrscheinlich war er froh und glücklich, wieder im kalten Wasser zu sein, aber jetzt nahm er den Topf und hat ihn wieder auf die Herdplatte gestellt und hat ganz langsam das Wasser erwärmt. Und der Frosch, er gewöhnte sich an die langsame Wärme. Er gewöhnte sich und blieb drin, bis er tot war. Ja, so ist es mit uns Christen auch. Man gewöhnt sich an alles. Ja, an die religiöse Gleichgültigkeit, an die Gebetslosigkeit. Man gewöhnt sich an alles und bleibt drin, bis man geistlich tot ist. Und dann kommt der Richter, dann kommt der Heiland, holt die Gemeinde heim. Ja, wir sind geistlich eingeschlafen. Geistlich tot, so weit geht es dann. Und darum ist es so wichtig, dass wir mit Christo gekreuzigt sind. Die Welt hat uns nichts zu geben, die Welt hat uns nichts mitzuteilen. Was will dir und mir die Welt mitgeben beim letzten Pulsschlag? Da kann es sein wie jener mit seinem Goldschrank. Das war seine, ja, sein Götze. Und er dachte, wenn es mir einmal schlecht geht und wenn ich krank werde, ich hole mir die besten Ärzte. Geld und Gold habe ich ja genug. Und er dachte an ein langes Leben und. Und eines Tages hat ihn Gott aufs Sterbebett gelegt und er tröstete sich immer noch mit den guten Ärzten, tröstete sich mit seinem Geld- und Goldschrank. Und in den letzten Tagen ließ er sogar die Tür öffnen von seinem Goldschrank, damit er immer hineinschauen konnte, wie das Gold da drin glänzt. Und dachte immer noch, das Gold hilft mir. Und er merkte, es geht immer mehr bergab. Und er merkte, der Goldschrank und das Geld kann mir auch nicht helfen. Und voller Wut hat er in den letzten Stunden den Geldschrank angeschrien, und du kannst mir auch nicht helfen. Ja, und so ging er in die Ewigkeit. So lassen sich Menschen täuschen, schieben ihre Bekehrung vor sich her, bis der Teufel sie in den Krallen hat. Und darum ist es so wichtig, dass ich mit Christo gekreuzigt bin. Dass die Welt mir gar nichts zu sagen hat. Sicher, wir leben in dieser Welt. Wir sollen auch dem Leibe geben, was er braucht. Aber alles in göttlicher Ordnung. Aber in den letzten Stunden, die Welt kann dir nichts mitgeben. Was wir brauchen, ist der Herr Jesus im Herzen und nicht im Kopf. Dass wir mit Christus gekreuzigt sind, das ist das Erste. Das Zweite. In Christi Tod getauft, durch eine klare biblische Taufe. Ich bin ja als Kind getauft, konfirmiert. Ich habe die ganze Sache hinter mir. Ich komme von der evangelischen Kirche, von den Gemeinschaftskreisen. Und als die Zeit kam, dass wir sagten, also diese Irrlehre ist mit der Bibel nicht vereinbar. Wir brauchen die Glaubenstaufe. Und meine Frau hat so freudig und geistlich mitgezogen, da bin ich so dankbar. Aber jetzt kamen die Stimmen. Oh, ihr lasst euch umtaufen auf einen anderen Gott. Ihr verleugnet ja das, was die Eltern euch mitgegeben haben. Das ist eine Todsünde, wie wollt ihr in den Himmel kommen? Ja, aber was sagt das heilige Gotteswort? Was meine Mutter, mein Vater mit mir vorhatte, das habe ich getan aufgrund meines Wortes. Ich habe mich mit dem eigenen Glauben taufen lassen und habe an mir die Glaubenstaufe vollziehen lassen, weil das der biblische Weg ist. Es gibt keine Wiedergeburt, das muss man klar sehen von der Schrift her. Es gibt keine Wiedergeburt ohne das Wort Gottes. Und es gibt keine Wiedergeburt ohne den Geist Gottes. Und es gibt keine Wiedergeburt ohne Glauben. Und als Kind habe ich keinen Glauben. Ich kann als Kind mit 8 Tagen keine Wiedergeburt erleben. Die Lehre stimmt also nicht. Und darüber wäre vieles noch zu sagen. Wir brauchen eine klare Umkehr, Buße, Bekehrung, Wiedergeburt. Wir haben dann den Heiland erlebt, wir haben das Zeugnis bekommen, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, und dann schließen wir mit Gott den Bund eines guten Gewissens. Aus Liebe zu ihm, aus Gehorsam, aus dem Gehorsam heraus und aus dem Glauben heraus. Da bin ich in Christi Tod getauft. Drittens, mit Christo gestorben. Tja, ein Toter rührt sich nicht mehr. Ich habe wohl den merkwürdigsten Toten gesehen, das war in Russland in Donetsk. Da wurde ein Parteigenosse zu Grabe getragen. Ein knallroter Sarg, der Deckel war noch offen, das halbe Gesicht hat man noch gesehen. So fuhren die an unserem Fenster vorbei. Und natürlich drei schrillige Posaunenblasen da noch hinterher. Es war also ein schauriges Bild. Einmal die Töne waren so schaurig, der Sarg war so schaurig rot und dann noch das tote, blasse Gesicht. Irgendwie, es war ganz komisch. Und da merkte ich, ein Toter rührt sich nicht mehr, auch nicht mehr der Parteigenosse. Und so sollen wir tot sein. Tot für die Welt. Tod für die Sünde, dass wir nicht dem Feind dienen. Viertens, mit Christo sogar begraben. Ein Toter ist nicht mehr fähig, der Sünde zu dienen. So sollen wir tot sein für die Sünde. Wir sollen sogar begraben sein. Begraben sein für die Lust dieser Welt. Für das, was die Welt uns so verlockend anbietet. Mit Christo begraben. Und dann sagt Paulus noch, in einem neuen Leben sollen wir wandeln, das heißt, mit Christus auferstanden. So erleben wir es bei der Glaubenstaufe. Die Wellen schlagen über uns zusammen, wir sind begraben, tot für die Sünde, wir kommen aus dem Wasser heraus, eine Auferstehung zu einem neuen Leben. Das ist die biblische Glaubenstaufe. Und diese fünf Punkte sollten wir zu Herzen nehmen. Dann sind wir stark in dem Herrn. Oder nach Römer 6, 11 sagt Paulus, also auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christo Jesu, unserem Herrn. Das ist Voraussetzung für die göttliche Waffenrüstung. Und jetzt kommen wir zur Waffenrüstung. Erstens, es geht um die göttliche Waffenrüstung oder wir könnten sagen die siebenfache Waffenrüstung. Und die erste Waffe, das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist im tiefsten Grunde nicht nur ein Hauptwort, ein Substantiv, oder die Wahrheit ist irgendetwa eine Eigenschaft. So dürfen wir die Wahrheit nicht anschauen. Die Wahrheit ist mehr als nur ein Hauptwort oder eine Eigenschaft. Die Wahrheit ist für uns eine Person. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Also die Wahrheit ist für uns eine Person. Und von uns sagt die Bibel, alle Menschen sind Lügner. Es gibt nur eine Wahrheit. Und das ist der Sohn Gottes. Und er will uns den Geist der Wahrheit schenken, damit wir Kinder der Wahrheit sind und nicht mehr der Welt und der Sünde und der Lüge dienen. Denn wir müssen sehr vorsichtig sein im Blick auf die Wahrheit, aber auch im Blick auf die Lüge. Dass wir ganz klar den Weg der Wahrheit gehen. Und wenn wir uns und wenn wir mit Lügen umgehen, Lügen macht Satans ähnlich. Er ist der Vater der Lüge. Und manche Gotteskinder nehmen es gar nicht so genau mit der Lüge. Ach, das war nur eine Notlüge, sagen sie. Die Bibel kennt keine Notlügen. Auch die Notlügen sind Lügen und machen Satans ähnlich. Die Wahrheit macht Jesus ähnlich, weil der Herr Jesus ist die Wahrheit. Merken wir den Unterschied? Dass wir keine Schlagseite bekommen, dass wir nicht liebäugeln mit der Sünde. Also die erste Waffe, die wir haben sollen, ist die Wahrheit. Dass wir die Wahrheit sagen und wenn die Welt und die Hölle sich auf den Kopf stellt. Das war so und das erkennen wir so in der Wahrheit und so sagen wir es auch. Nicht, dass man bei der Steuererklärung plötzlich weiche Knie bekommt und sagt, ach, so genau darf man es nicht nehmen. Der Staat nimmt es auch nicht so genau bei der Steuererklärung. Also da schreiben wir was rein, das wird dann schon gut gehen. Wir müssen mit der Wahrheit immer geradeaus gehen. Auch wenn wir einen Verkehrsunfall beobachten, da müssen wir auch klaren Bericht geben. So habe ich es gesehen, so war es. Nichts hinzufügen, nichts abtun. Wohl uns, wenn wir die erste Waffe anlegen, die Wahrheit. Die Wahrheit ist entscheidend wichtig. In Johannes 8, 32 lesen wir, und die Wahrheit werden wir erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Die Lüge bindet, die Wahrheit macht frei. In Johannes 16 sagt der Heiland, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Die Wahrheit duldet keine Notlüge, keine Halbwahrheiten, keine Unwahrhaftigkeit und auch keine falsche Ausrede. Ach, ich war heute so müde. Ich dachte, ich gehe nicht in den Gottesdienst. So denkt mancher. Und manche noch schlimmer. Oh, heute Abend kommt so ein gutes Programm im Fernsehen. Ach, ich kann doch einmal fernbleiben vom Gottesdienst. Das kann mir doch der Älteste nicht so übel nehmen. Falsche Ausreden. So geht das nicht auf dem Weg der Wahrheit. Aber das sind manchmal solche Dinge. Man sucht schnell eine Ausrede. Oder ich bin schon so alt. Ich brauche meine Ruhe und dies und jenes. Aber wenn es dann um weltliche Dinge geht, ha, da sind sie da, da sind sie fit. Aber wenn es dann um die Wahrheit geht, um das Reich Gottes, dann plötzlich werden sie flügellahm. Und das sollte nicht so sein. Und Petrus sagt, und machet keusch eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Heiligen Geist. Da liegt das Geheimnis. Jesus Christus ist für uns die Wahrheit. Die zweite Waffe, der Panzer der Gerechtigkeit. Es wird so sein, Gott erfordert von uns die Gerechtigkeit. Nehmen wir mal an, hier unsere ganze Gemeinde, die wir hier versammelt sind, wir stehen eines Tages vor der Himmelstür. Und wir alle wissen, wir kommen ja nur hinein, wenn wir die göttliche Gerechtigkeit vorweisen können. Sonst kommen wir gar nicht hinein. Und hier spricht Paulus von dem Panzer der Gerechtigkeit. Das heißt, dass wir rundum geschützt sind mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Der Satan kann uns nicht angreifen, weder von vorne noch von der Seite noch von hinten. Er kann nirgends seine Kette einhängen, kann nirgends den Strick festmachen, weil wir den Panzer der Gerechtigkeit angelegt haben. Und diese Gerechtigkeit, da gibt es nur eine Gerechtigkeit. Und es gibt nur einen Panzer der Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit, darüber spricht der Römerbrief und auch der Galaterbrief, nur eine Gerechtigkeit gibt es, die vor Gott gilt. Und das ist die Gerechtigkeit in Jesus Christus. Und nach 1. Korinther 1, Vers 30 ist er uns gemacht von Gott zur Gerechtigkeit. Und ohne diese Gerechtigkeit gibt es keinen Eingang in den Himmel. Täuschen wir uns ja nicht. Wir haben es gesagt, wir brauchen den himmlischen Reisepass. Klare Bekehrung, die erste Seite. Die zweite Seite vom Reisepass in den Himmel, das ist die Bewährung. Die dritte Seite, das ist die Wiedergeburt. Und die vierte Seite, die Heiligung. Weil ohne Heiligung wird niemand den Herrn Jesus sehen. Das ist der himmlische Reisepass. Wir brauchen die Gerechtigkeit, die uns in der Wiedergeburt, in der Heiligung geschenkt wird. Wir kommen also nicht umhin. Wir brauchen den Panzer der Gerechtigkeit. Und wie froh und dankbar sind wir in der Seelsorge, wenn Menschen zu uns kommen, die sich versündigt haben. Und heute gibt es furchtbare Sünden. Mir ist es gar nicht so schlimm bekannt von der Jugendzeit her, aber heute, es wird immer dunkler. Es gab noch nie eine Zeit, teure Gotteskinder, ich sage das mit blutendem Herzen, es gab noch nie eine Zeit, wo sich die Väter an den eigenen Töchtern versündigt haben. Ich weiß, was ich sage. Ich rede nicht in der Theorie. Ein Gräuel vor Gott, es geht uns kalt über den Rücken. Und keine Seltenheit. Bis hin, dass einer, der sich als Bruder ausgegeben hat, der dann auch hineingerufen hat, ich habe meine Töchter nicht für andere Männer großgezogen. Und er wurde ertappt bei der Tochter im Bett. Gräuelsünden vor dem lebendigen Gott und es dringt herein in die Gemeinde. Ja, es ist manchmal nicht leicht in der Seelsorge. Was sollen wir einem Menschen sagen? Der hat es getrieben nach dem Judasbrief. Er ging zu einem anderen Fleisch. Das wird ja von den bösen Geistern gesagt. 1. Mose 6 und auch im Judasbrief wird es uns berichtet, die sind nach einem anderen Fleisch gegangen. Ja, niemand hat es gesehen, das war draußen auf dem Feld. Ich habe die Schweine gehütet, Kühe gehütet und weiß ich was alles. Mehr brauche ich gar nicht sagen. Hier leucht viel auf dem Gebiet. Was meint ihr, wie das Gericht Gottes einmal ausfallen wird? Unser Gericht fängt an am Hause Gottes, nicht bei der Welt. Fängt bei uns an. sagt Petrus. So wir im Gericht Gottes, so das grüne Holz kaum bestehen wird, was wird mit den Gottlosen, was wird mit dem dürren Holz werden? Es geht ins Feuer. Wir brauchen die Gerechtigkeit und dann so schön, dass wir dann sagen können, auch wenn es noch so schwer ist in der Seelsorge, Jesu Blut macht allen Schaden gut. Und Zinzendorf hat gesagt, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Und teure Geschwister, es wird immer dunkler. Was meint ihr, was in Sodom und Gomorra alles gelaufen ist? Was meint ihr, was bei den Homosexuellen alles läuft? Ich habe da 100 eine Kopie hingelegt, 300 Theologen auf den Kanzeln, die sind homosexuell und werden als Seelsorger noch angesprochen. Jeder vierte Priester ist homo, so geht es durch die Presse hindurch. Keiner kann mich anklagen, sonst wäre ich vielleicht schon lange weg. Aber es geht durch die Presse hindurch, ist Tatsache. Was sind das für schwere Sünden? Wohl uns, wenn wir hier uns rein erhalten. Wohl uns, wenn wir bereit sind, wenn der Herr Jesus kommt und wir haben mit allen Sünden aufgeräumt. Paulus konnte sagen, durch Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Und 2. Korinther 5 sagt er, dass wir würden in ihm, also in Jesus, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Alles andere gilt nicht. Die eigene Gerechtigkeit gilt nicht. Ja, sagt man, ich habe meinem Leben so viel Gutes getan. Das muss doch Gott anerkennen. Gott anerkennt überhaupt keine guten Taten, wenn sie nicht aus der Liebe heraus und aus dem Glauben heraus getan werden. Das wird einmal eine große Enttäuschung sein. Lest in der Bibel nach. Nur die Taten, die ich tue, aus Liebe zum Heiland, aus dem Glauben heraus, diese Taten wird Gott einmal anrechnen. Aber die Taten, die ich tue, als ein Gottloser, als ein Unbekehrter, die gelten nicht nach der Heiligen Schrift, weil sie nicht in der Liebe zu Jesus getan wurden und weil sie nicht aus dem Glauben heraus getan wurden. Das könnt ihr in der Schrift nachlesen. Also wenn wir etwas tun, dann aus Liebe zum Heiland, aus Liebe zur Wahrheit und aus dem Glauben heraus. Die dritte Waffe, die Bereitwilligkeit, die frohe, rettende Botschaft des Friedens zu verkündigen. Dazu sind alle Gotteskinder berufen. Viele, viele schweigen und reden nicht vom Heiland. Die können mit dem Nachbarn über den Zaun hinrufen, Herr Nachbar, heute gibt es schönes Wetter, die Sonne scheint ja jetzt schon, ja. Da kann man jeden Tag mit dem Nachbarn über die Sonne reden, aber wenn wir als Gläubige nicht vom Heiland reden, dann ist das ein Armutszeugnis. Sicher, man kann mit dem Wetter beginnen, aber es muss dann enden, der Schöpfer gibt uns ja den Sonnenschein und das gute Wetter. In meiner Jugendzeit, das war die Motorradzeit, das weiß ich noch sehr gut. Und als junge Leute, da dreht man ja gern auf, ja. Und dann haben die Brüder gesagt, ihr Brüder, das sollt ihr wissen, ihr könnt eure Gespräche beginnen mit dem Motorrad, aber mit der Himmelfahrt muss es enden. So haben die alten Väter gesagt. Und das ist ganz wichtig, dass wir vom Heiland zeugen, nicht, dass wir tot sind in Sünden und Übertretungen, nicht, dass wir irgendwie schweigsame Leute sind, sondern dass wir mit einem freudigen Zeugnis den Heiland bekennen. Und wir sind berufen, dass wir den Heiland groß machen. Wir haben ja keine 3-Groschen-Erlösung erlebt, so eine billige Erlösung. Wir sind so teuer erkauft und erlöst durch das heilige, teure Blut Jesu, da kann man doch nicht schweigen. Ein Kind, das zur Welt kommt, das schreit. Und wenn es nicht schreit, dann klopft die Hebamme noch auf den Po. Ja, und Gottes Kinder, wenn die zur Welt kommen, zur Geburt, ja, da muss man ihnen auch helfen, damit sie ein klares Zeugnis von sich geben und nicht tot sind. Wohl uns, wenn wir den Heiland bekennen, weil wir stehen dann in der Gefahr, wer mich nicht bekennet vor den Menschen, sagte Herr Jesus, den werde ich einmal auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wenn wir uns jetzt fragen, heute ist Samstag, wie viele Gespräche haben wir geführt in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen? Oder waren wir ganz still, tot? Ist es so wie bei jenem jungen Bruder, der hat man eingezogen zur Bundeswehr und die Brüder haben zu ihm gesagt, du pass auf, der Kampf wird heiß bei der Bundeswehr, wenn du dort deinen Dienst machst. Ja, und ich weiß nicht, wie lange er weg war, 15 oder 18 Monate, kam wieder zurück, ganz still natürlich. Und er musste leise sagen, niemand hat's gemerkt. Niemand hat's gemerkt, dass ich ein Gotteskind bin. Niemand hat's gemerkt, dass ich erlöst bin. Ja, was wird das einmal sein am Tage des Gerichts? Wer mich nicht bekennet vor den Menschen, den werde ich auch nicht bekennen vor dem himmlischen Vater. Teurer Bruder, liebe Schwester, bekenne freudig deinen Heiland. Ich habe es manchmal schon ganz krass gesagt. Stellt euch vor, wir haben im Haus einen kleinen Wachhund und der Dieb kommt und steht schon vor der Haustür. Und wir denken, ja, was ist jetzt los? Wo ist der Wachhund? Und wir müssen den Wachhund auf die Arme nehmen, hin an die Haustür und sagen, aber jetzt los, jetzt bell. Der Dieb steht schon draußen. Ja, so kann es sein, als Gotteskinder, jetzt los, jetzt gib aber ein Zeugnis von deinem Heiland. Du bist so teuer erlöst und erkauft. Ja, aber wenn wir stumm sind, zu feige sind, die Bibel sagt, die Feiglinge sind alle draußen. Lasst uns doch lebendige Zeugen sein. Offenbarung Kapitel 1 sagt uns vom Heiland, er der treue und wahrhaftige Zeuge. Bereitwilligkeit, die rettende Botschaft zu sagen. Wir sind so dankbar, es macht uns so glücklich. Die 120 Missionare, die wir unterhalten dürfen, ist alles Gnade in Russland. Aber die große Freude, die wir zurzeit erleben, ihr könnt es unten nachlesen, im Missionsboten, in Tschutkotka da oben und oben bei den Nenzen am Eismeer. Die Urvölker haben das Evangelium angenommen. Ich glaube gar nicht, was das für uns für eine Freude ist. Tschukotka, die Nenzen, Kamtschatka und Sachalin und die Kurileninseln, Gruppen sind entstanden, die Jesus anbeten. Ich freue mich schon, wenn ich drüben sein darf durch die Gnade Gottes und ich höre die Nenzen beten vor dem Thron Gottes und die Tschuktschen und wie sie alle heißen. Was wird das für eine Freude sein? Lasst uns lebendige Zeugen sein. Lasst uns solche sein, die einen Missionar übernehmen und ihn hinausschicken an die Enden der Erde. Das ist auch ein Zeichen der Endzeit. Das Evangelium wird verkündigt bis an die Enden der Erde. Das dürfen wir in unseren Tagen erleben. Darum, ob jung oder alt, besonders die Jugend und Jungschar, geh mit brennendem Herzen hinaus und bekenne deinen Heiland. Noch in meiner Jugendzeit, Samstag, Sonntag, da waren die Gläubigen in der Fußgängerzone. Damals gab es noch die Schallplatten. Da hörte man von Ferne schon die erwecklichen Lieder. Und schon haben die Traktate verteilt. Oder man nimmt einen Hocker mit. Ist ja ganz einfach. Man nimmt einen Hocker mit und da ist es gut, wenn man den Posaunenchor noch mitnimmt. Und dann bläst der Posaunenchor mal ein schönes, kräftiges Erweckungslied. Und dann der liebe Prediger, Älteste oder Diakon, der stellt sich dann auf den Hocker, auf den Stuhl und jetzt geht's los. Und jetzt wird der Heiland verkündigt. So macht's ein Bruder in München. Der hat zu mir gesagt, wo ich ihn besucht habe, du Bruder, du musst meine Kanzel sehen. Ich habe eine ganz andere Kanzel wie die anderen. Du musst meine Kanzel sehen. Der nahm mich mit in die Fußgängerzone und dort im Stachus, Fußgängerzone in München, da sind die Bäume ummauert. Etwa ein halber Meter hoch. Er sagt, guck her, das ist meine Kanzel. Und dann, was für mich ganz neu war, er stellt sie nicht auf die Kanzel und wartet, bis die Leute kommen und dann fängt er an zu predigen. Oh nein, der stellt sich drauf, ob da jemand da ist oder nicht, er fängt an zu predigen. Und in dem Moment, wo die Leute die Stimme hören, jetzt bleiben sie stehen. Und so hat er auch eine Gemeinde gegründet. Ich habe sowas noch nie erlebt. Der sagt, ich habe eine Gemeinde gegründet mit Betrunkenen. Ich sage, was? Ja, sagt er. Ich habe nachts um 12 Uhr bin ich losgefahren mit meinem Omnibus, mit einem kleinen VW-Bus, habe ich Matratzen reingelegt und alle die, wo nicht mehr gehen konnten und die, wo man vielleicht noch stützen musste, alle rein in den Bus, drauf, hier, Matratzen, hat sie heimgefahren und die haben dann ihren Rausch mal richtig ausgeschlafen und am nächsten Morgen gab es ein gutes Frühstück und nach dem Frühstück kam dann das rettende Evangelium. Und nach kamen Einzelne zum Glauben und das waren die Ersten in der Gemeinde. Und wo ich bei ihm war, sagte er, guck her, den Raum, er ist zu klein, wir müssen anbauen oder wir müssen was anderes kaufen. So holt er seine Gemeindeglieder aus, ich sag's mal menschlich, aus dem Alkohol heraus. Sie werden durch das Evangelium gerettet, kommen zum Glauben. Ja, wenn nur das Herz für Jesus brennt. Oder was anderes. Ich kenne eine Liebe, Amalie heißt sie, Amalie Schick von Kamischen an der Wolga. Südlich von Stalingrad, Wolgograd heute, ja. Ich habe schon längere Zeit mit ihr Kontakt. Was meint ihr, diese Schwester führt der Gemeinde die meisten Gemeindeglieder zu? Es denkt vielleicht manche, ja, wie macht sie das? Sie verwaltet 10 Straßenbibliotheken. Natürlich nicht allein, sie hat Mithelfer, ja. 10 Straßenbibliotheken in verschiedenen Ortschaften, führt Kartei, die holen die Bücher ab, die holen Bibeln ab, lesen die nach 14 Tagen, 3 Wochen, bringen die Bücher wieder zurück. 10 Straßenbibliotheken, schlicht und einfach. Ich weiß nicht, nehmen sie bloß so einen Tapeziertisch, Bücher drauf und schon geht's los. Und Leute kommen zum Glauben. Und so führt sie eine Seele nach der anderen hinein in die Gemeinde. Wenn nur das Herz für Jesus brennt, das ist der wichtige Punkt. Also hier steht, bei dieser dritten Waffenrüstung, seid bereit für den Heiland brennend das Zeugnis weiterzugeben. Teurer Bruder, unten liegen Traktate. Du kannst sie kiloweise bei uns bestellen. Wir haben einen Bruder hier in eurer Gemeinde, ich bin froh, der bestellt sie kiloweise. Nicht nur, ich will 100, ich will 500, er sagt gleich, was weiß ich, 8, 10, 12 Kilo. So sollten wir brennend sein für den Heiland. Oder ich denke an jene Schwester, die humpelt mit dem Fuß, die zieht den Fuß hinterher, muss sich abstützen auf dem Fahrrad, aber sie hat 10.000 Traktate bestellt und geht von Haus zu Haus mit einem humpelnden Fuß. Und ein anderer hat gesagt, gebt mir die gläubigen Rentner für nur 3 Tage in der Woche. In ein paar Jahren haben wir Deutschland evangelisiert, die gläubigen Rentner. Ja, aber jeder will ein schönes Rentenalter erleben, ja. Aber was sagt die Bibel? Lasst uns lebendige Zeugen sein. Der 4. Schild, der Schild des Glaubens. Und hier können wir so froh sein. Hier steht ein wichtiges Wort. Der Schild des Glaubens, damit ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichtes. Also ich bin so froh, dass da kein Pfeil durchgeht. Wenn unser Glaube echt ist, kann kein Pfeil durchgehen. Und die Pfeile sind gefährlich. Luther übersetzt nur mit feurigen Pfeilen, aber im Urtext steht Brandpfeile. Brandpfeile, die man nicht löschen kann. Wie im Krieg hat man Phosphorbomben geworfen. Die kann man mit Wasser nicht löschen. Sehr schwierig mit Sand oder mit einer Decke. Man muss total zudecken, dass kein Sauerstoff, keine Luft da reinkommt. Und so sind die Brandpfeile nach dem Urtext. Die Brandpfeile, die schießt der Feind ab. Und wenn wir nicht echt und recht im Glauben stehen, dann gehen diese Pfeile über beide Augen hinein ins Zentrum des Herzens. Dann kommt das Feuer der Fleischeslust. Was meint ihr, wenn jede zweite Ehe kaputt geht in den Großstädten? Viele Ehescheidungen, Wiederheirat unter den Gläubigen. Und die Bibel kennt sowas gar nicht. Die Ursachen sind, die feurigen Pfeile schießt der Feind ab, die begehrlichen Pfeile. Man guckt der Frau über die Schulter, man guckt dem Mann über die Schulter, hat den anderen im Kopf. Feurige Pfeile gehen über die Augen, ins Herz hinein. Ja, wie wär's mit einer anderen? Wie wär's mit einem anderen Mann? Feurige Pfeile. Wir haben hier ein Beispiel bei David. Was war bei David los? Da hat der Feind feurige Pfeile abgeschossen. Da war die Bathseba auf dem Dach, sind ja die flachen Dächer in Israel, da war die Bathseba auf dem Dach und hat gebadet. Und der König David, was tut er? Er schaut hinab und sieht die Bathseba baden. Und was tut der Feind? Er schießt Pfeile ab, dem David direkt in die Augen und über die Augen ins Herz hinein. Und was kam? Was haben die Pfeile angerichtet? Augenlust, Fleischeslust, Ehebruch, 2 Morde sind geschehen. Über die Augen von der Bathseba aus. Da schoss der Teufel die Pfeile ab. Wie war das bei Salomo? Er liebte viele ausländische Weiber. Augenlust, Fleischeslust, viel Weiberei, viel Götzendienst. Und die Folgen müssen wir tragen. Gott vergibt uns die Sünden, aber die Folgen müssen wir tragen. Das Kind war da. Und dann schickt er den Mann noch an die Front, war ein Mord. So geht's, wenn die feurigen Pfeile vom Feind abgeschossen werden und sie dringen in die Augen ein. Und dann in das Herz. Aber wenn wir echt und recht im Glauben stehen, können diese Pfeile unseren Glaubensschild nicht durchdringen. Und jetzt ein Wort an euch Männer. Wie sieht das aus, wenn wir durch die Stadt fahren? Wir sitzen hinter dem Steuer und da kommt so ein halb angezogenes, schönes Geschöpf entgegen. Können wir die Augen noch wegnehmen? Oder merken wir, oh weh, der Feind hat ja meine Augen an der Leine. Wie sieht das aus bei uns? Da kann ich nicht sagen, ja, das ist eine Sache für die Jugend, für junge Männer. Das geht bis auf Sterbebett. Ich sage das nicht in der Theorie. Denke ja niemand. Ich habe einmal ein Altenheim besucht, einen Bruder besucht. Ich kam nach Hause, habe zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht mehr, bin ich normal oder bin ich nicht normal. Da redeten die alten Leute, ja, im übernächsten Zimmer, da ist meine Verlobte, träumten von Verlobung, träumten von Heirat. Ja, nahe an 80, man steht vor den Toren der Ewigkeit und der ganze Schmutz geht mit bis aufs Sterbebett. Teurer Bruder, sind deine Augen geheiligt. Teure Schwester, sind deine Augen geheiligt. Auch hier weiß ich vieles von der Seelsorge her. Manche sogar gebunden an die Augenlust. Und 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, und dann wird aufgezählt. Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Wesen. Und dann sagt Johannes, wer die Welt lieb hat, in dem ist nicht mehr die Liebe des Vaters. Gott zieht die Hand zurück, Gott zieht heraus aus unserem Herzen. Wir brauchen den Schild des Glaubens, sonst für die Endzeit, wir kommen nicht durch. Der Teufel verstellt sich zum Engel des Lichtes und manchmal meint man, er macht die Geschöpfe noch schöner, wie sie sind, nur damit, dass er uns die Augen verblendet. Ja, was lesen wir bei Mose von Josef? Wie sollte ich nun ein solch groß Übel tun, gegen meinen Gott zu sündigen? Da kam die Frau vom Pharao, immer wieder wollte ihn mit hineinziehen ins Schlafzimmer. Wir wissen und kennen die Geschichte. Josef blieb treu. Den Weg sollten wir gehen. Die feurigen, begehrlichen Pfeile, das sind ganz gefährliche Pfeile. Aber wenn wir den Schild des Glaubens haben, durch Wachen und Beten, und wenn wir dem Feind widerstehen, 1. Petrus 4, 9 sagt uns, widerstehe dem Teufel, so flieht er von uns. Der Teufel braucht Widerstand. Wenn der Teufel offene Türen hat, ja, dann knechtet er uns. Aber wenn wir ihm Widerstand leisten, dann flieht er von uns. Das merkt er sofort. Aber wenn wir die Augen nicht mehr unter Kontrolle haben und er hat die Augen an seiner Leine, dann geht alles schief. Petrus sagt, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold. Und Glauben heißt, aus der Quelle des Lebens, der Liebe, der Gnade und der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Das ist der echte biblische Glaube. Die fünfte Waffe, das ist der Helm des Heils. Ich dachte immer, der Helm, der schützt das Gehirn, der schützt die obere Zentrale. Aber bei tieferem Nachforschen der Heiligen Schrift, im Helm des Heils ist viel mehr drin, ist viel mehr gemeint. Im Helm des Heils, das ist unsere ganze Erlösung mit inbegriffen. Der Helm des Heils schließt folgende Heilswahrheiten ein. Wir sind erlöst und erkauft durch das heilige und teure Blut Jesu. Wir haben Vergebung von Schuld und Sünde empfangen, wir haben die Gerechtigkeit empfangen und wir sind wiedergeboren zu einem neuen Leben. Das alles steckt im Helm des Heils drin. Heilsgewissheit haben wir empfangen und wir sind eingeschrieben in das Buch des Lebens. Und der dreimal heilige, dreieinige Gott wohnt in den Gotteskindern durch den Heiligen Geist. Das ist der Helm des Heils, Christus in uns. Der Helm des Heils kann kurz zusammengefasst werden nach 1. Korinther 1, Vers 30 und dort heißt es, er, Jesus Christus, ist uns von Gott gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das ist unser Heil. Und wohl uns, wenn wir das alle vorweisen können an jenem Tage. Die sechste Waffenrüstung, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. In der letzten Jugendstunde war eine größere Gemeinde. Da frage ich immer so gern, liebe Jugend, wer hat die Waffe dabei? Hand hoch. Manchmal sind es nur einige. Sag, liebe Jugend, liebe Jungschaler, stellt euch vor, da kommen 100 Soldaten oder 1000 und nur ein paar haben eine Waffe dabei. Da hat doch der Feind ein leichtes Spiel. Und so ist auch mit Gotteskindern, die ohne Waffe ausgehen oder keine Waffe im Herzen haben. Eine Not in unserer Zeit. Wir sollten vom Wort Gottes leben. In unserer Jugendzeit, wir haben noch viel Wort Gottes auswendig gelernt. Da bin ich heute noch dankbar. Im Langzeitgedächtnis, da stecken die Verse noch drin von der Jugendzeit. Aber das Kurzzeitgedächtnis bei alten Leuten, da geht schnell manches verloren. Und manchmal frage ich dann bei der Jugend, sag mal, ist es bei euch auch so, dass uns die Massenmedien ersticken wollen? Dann überlegen sie, ja, vielleicht ist es bei uns besser. Dann sage ich manchmal, ich möchte euch überführen, ich möchte euch den Beweis erbringen, dass wir ein ganz schlechtes Gedächtnis haben. Und dann frage ich die Jugend, sagt mir mal, in eurer Gemeinde, ihr habt vor 8 Tagen, am letzten Sonntag, Gottesdienst gehabt. Jetzt sagt mir, was hat der erste Bruder für ein Wort gehabt? Was waren seine Hauptgedanken? Und dann ist meistens alles ruhig. Und was hat der zweite Bruder gesagt? Und was waren seine Gedanken? Und der dritte Bruder? Und was hat der Chor gesungen? Alles ruhig. Denkt ihr mal darüber nach? Wie war es beim letzten Gottesdienst? Und da merken wir sind vollgestopft von den Massenmedien. Wir können kaum noch speichern. Der Computer, der kann speichern. Mit den neuen Festplatten, 250 Gigabyte. Da geht einiges drauf. Und wenn man das noch komprimiert mit MP3, dann da reichen 200-300 Musikstunden. Und unser Gedächtnis will nicht mehr. Aber wir sollten jetzt in der Jugendzeit Bibelverse auswendig lernen. Wir wissen nicht, was noch kommt. Wenn der Antichrist kommt, wir können nicht mehr mit der Bibel durch die Straße gehen. Und wo wollen wir dann die Seele ernähren? Wo wollen wir das Schwert des Geistes hernehmen, wenn wir keine Munition im Herzen haben? Keine Waffen im Herzen. Wir brauchen das Wort Gottes. David sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dein Wort ist mir wie einem, der eine große Beute macht. Dein Wort ist mir süßer denn Honig und Honigsein. Und Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Wort. Und in Johannes 6,63 sagt der Heiland, die Worte, die ich rede, sind Geist und sind Leben. Und wenn die Väter gesagt haben, willst du voll Geistes werden, dann nähre dich mit Gottes Wort. Da liegt das Geheimnis. Und dann sage ich noch manchmal in der Jugendstunde, vielleicht können wir es morgen auch so machen, die Jugend hat manchmal schlaflose Stunden, vielleicht vor dem Examen. Manchmal sind sie über bestimmte Sachen beunruhigt, man kann nicht so schnell schlafen. Und die schlaflosen Stunden, das kann man im Alter genauso machen, die schlaflosen Stunden sollten uns hinweisen auf die Arbeit nach dem Alphabet. Das heißt, in den schlaflosen Stunden überlegen wir, welche Bibelverse beginnen mit A. Und wenn ich alle durch habe, dann mit B, mit C. Vielleicht kann ich das ganze Alphabet durchmachen beim Z. Und wenn ich das Alphabet durch habe, kann ich vielleicht noch das Gesangbuch durchmachen. Welche Lieder beginnen mit A? Welche sind meine Lieblingslieder? Und da werden wir bald merken, wie schnell die schlaflosen Stunden vorübergehen. Da muss man nicht schlechte Träume haben oder was anderes. Und wir sind reich in Gott, weil wir das Wort Gottes haben, das Schwert des Geistes. Lasst uns mehr die Bibel lesen. Tut's ab heute vielleicht um das Doppelte, um das Dreifache. Ihr werdet sehen, ihr werdet stark im Glauben. Euch kann die Welt nicht so schnell umwerfen und schon gar nicht die antichristliche Zeit. Wir brauchen diese Waffenrüstung. Da wäre viel zu sagen. Lasst uns das Wort Gottes nicht nur im Herzen bewegen, sondern auch wiederkäuen, im Herzen immer wieder durcharbeiten, damit wir stark werden in dem Herrn. Paulus konnte sagen, die Waffen unserer Ritterschaft zur Rechten und aber auch zur Linken. Jetzt kommt noch die letzte Waffe, die siebte Waffe. Das ist das Gebet und die Fürbitte. Ich habe es in diesem Jahr erlebt wie noch nie. Ich denke, es waren 9 oder 10 Gemeinden, wo Gott den Himmel geöffnet hat. Ich kann mir nichts zuschreiben. Aber ich weiß um das Geheimnis. Das Geheimnis war, die Gemeinden haben gebetet und gefastet. Und in mehreren Gemeinden war das Bruderratszimmer zu klein. So viele Leute kamen nach vorne. Wir mussten ins Jugendzimmer gehen. Das war ein offener Himmel, eine Gnade Gottes. Und die Ursache, das waren die Beter. Das Gebet ist ein Hintreten zu dem Thron Gottes. Beter tun Siegesgeschäfte mit dem Kampf mit den Mächten der Finsternis. Und was meint ihr? Viele Leute kommen in die Seelsorge und sagen, ich bin gebunden. Mir ist ganz klar, ich war beim Wahrsagen, ich habe einen Knacks weg. Eine gläubige Schwester kommt zu mir, das war noch in der Kriegszeit. Ihr Mann war an der Front, dort wo jeden Tag viele Hunderte gefallen sind. Und jetzt bekam sie plötzlich Angst. Lebt mein Mann noch? Der ist genau in dem Frontabschnitt, wo jeden Tag so und so viel auf beiden Seiten erschossen werden, fallen. Und jetzt lässt sie sich verführen und geht zu einer Wahrsagerin. Sie will wissen, ob ihr Mann noch lebt. Und sie sagt, ich habe bei dem Wahrsager die Tür zugemacht. Und schon merkte ich das Würgen am Hals, am helllichten Tag. Aber so schlimm, sie sagt, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich musste ringen um Luft. So schnell kann der Feind zugreifen. Sie hat sofort erkannt, ich habe eine Gräuelsünde begangen. Und sie hat schnell eine Seelsorge aufgesucht, tat Buße und sie wurde wieder frei. So und ähnlich erleben wir das immer wieder. Und dann das Schlimme, die Raffiniertheit des Teufels. Die einen packt er sofort, die anderen lässt er wochenlang in Ruhe, als wäre gar nichts gewesen. Ach, das war eine harmlose Sache bei der Zauberin. Die anderen packt er erst nach 3 Jahren und dann das ganz Schlimme. Viele lässt er ganz in Ruhe bis auf Sterbebett. Jetzt kommt er. Man kämpft mit dem Tode, hat Todesschmerzen. Es wird alles dunkel und jetzt kommt der Teufel und sagt, die Seele gehört mir. Könnt ihr euch den Kampf vorstellen auf dem Sterbebett? So treibt der Teufel sein Unwesen. Er ist der Mörder von Anfang an. Wer solche Dinge tut, das sind Gräuelsünden, da muss man aufräumen. Da kommt ein 18-jähriges Mädchen auf mich zu und sagt, Bruder, ich kann nicht mehr. Ich bin wie in der Sackgasse. Was war geschehen? Sie sagt, ich brauche dringend ein Gespräch. Ja, wir waren in der Schule, vielleicht habe ich es euch schon mal gesagt, da haben wir tote Figuren hingelegt in der Schule. Ich weiß nicht mehr wie viel, eine Decke drüber, einige Figuren noch auf die Decke obendrauf und alle Mädchen standen drumherum und irgendjemand hat da scheinbar einen Zauberspruch gesprochen. Und auf einmal wimmelt es unter der Decke. Jeder wusste, es sind alles tote Figuren, da wimmelt es unter der Decke. Die haben alle aufgeschrien und sie sagt, ich stand nur abseits. Und seit der Stunde, ich habe keine Lust mehr, um die Bibel zu lesen. Ich möchte nicht mehr an die Gemeinde. Ich kann auch nicht mehr beten. Bruder, ich brauche ein Gespräch. Merken wir, der Feind hat die Kette um sie gelegt. War nur passiv dabei. Sie tat Buße, dass sie dabei war und der Heiland hat sie wieder befreit. Sie konnte wieder ihre Bibel lesen, konnte wieder beten und ging auch mit Freuden wieder in die Gemeinde. So könnt ihr euch viele Dinge erzählen, wo die Leute vom Feind gebunden werden, da genügt ein Weg zu Babka. Und wenn man damit nicht aufräumt, das sind Gräuelsünden, die Leute hat man alle gesteinigt beim Volk Israel. 3. Mose 20, Vers 6 und Vers 27 könnt ihr es nachlesen. Das sind Gräuelsünden, da nimmt es Gott ganz genau. Das kann zur Umsessenheit führen, kann aber auch zur Besessenheit führen. Und so mancher, der wird vom Feind geplagt, Tag und Nacht. Muss nachts noch Licht einschalten, hört andere Stimmen im Zimmer, hört, wie da jemand atmet und da ist keiner da. Manche sehen Augen des Lichtes und vieles. Ich will gar nicht alles aufzählen, das ist gar nicht so einfach. Manchmal in der Seelsorge. Aber der Herr Jesus macht frei. Lass dich rufen, wenn du merkst, ich war irgendwo und habe mir die Finger verbrannt. Weil manche sagen, ja, ich habe das gar nicht bewusst getan. So viel, ach, das gilt für mich nicht. Ich habe es ja gar nicht gewusst, ich war noch unbekehrt. Dann muss ich den Leuten sagen, ob du bewusst oder unbewusst deine Finger ins Feuer steckst, die sind so und so verbrannt. Ob bekehrt oder unbekehrt. Du bist hineingegangen in Satans Reich, hast dort Hilfe gesucht und der Satan zahlt immer aus mit einem höllischen Lohn. Er greift nach der Seele und tut manchmal Wunder und heilt sogar, aber die Seele gehört mir. So kommt er auf dem Sterbebett. Darum, teure Seele, mir wäre so lieb und recht, wenn ihr alle, die ihr heute zuhört, wenn ihr ab heute euer Gebetsleben vielleicht verdoppeln würdet oder verdreifachen. Das wäre mein Herzenswunsch. Und dann werdet ihr sehen, wie alles viel besser vorwärts geht. Daniel ging des Tages 3-mal auf die Knie. Eine Schwester wurde gefragt, ja Schwester, wie sieht ihr Gebetsleben aus? Dann sagte die Schwester, ja, ich mach's wie Daniel. Ich gehe 3-mal des Tages auf die Knie und zwischendurch führe ich Herzensgespräche mit meinem Heiland. Das kann man tun beim Kochen, beim Spülen, beim Waschen, beim Bügeln. Da kann man immer wieder Herzensgespräche führen mit dem Heiland. Ich bin froh, dass ich viel beten kann auf der Autobahn. Ja, wie machst du das? Ich setze mich in den Lastzug, der fährt mit 80 oder 90, halt vielleicht 100 Meter Abstand. Ja, was kann ich da alles durchbeten? Ich kann doch mit offenen Augen auch mal beten. Alles überholt mich, ja. Den Lastzug sieht man auch, keine Gefahr. Was kann ich da alles durchbeten, wenn ich 5, 6, 7 Stunden auf der Autobahn bin? Wie bin ich froh, da kann ich beten für die Evangelisation, für die Ältesten, für den Chor und für alles und für die Mission, für die Missionare. Ja, da wird die Autobahn zu einer Segenstätte. Und so gibt es viele Möglichkeiten. Jeder sollte seinen Altar haben in seinem Haus. Das braucht kein Holzgestell sein, das kann vor deinem Schlafbett sein, vor deinem Bett im Schlafzimmer, vor dem Sofa im Wohnzimmer, auch in der Küche, wenn du allein bist, vielleicht an der Eckbank. Dort kann dein Altar sein, dort beugst du immer wieder die Knie, wenn du merkst, ich bin ganz allein. Haustür ist zu, also ich kann beten. Lasst uns unsere Gebetszeit verdoppeln. Ihr werdet sehen, Ströme des Segens fließen weiter aus eurem Herzen hinein in eure Familie, hinein hier in die Gemeinde und hinein in die Verwandtschaft. Unsere Zeit braucht Beter, die vor dem Angesicht Gottes stehen und den heiligen Priesterdienst tun. Betet ohne Unterlass, sagt Paulus. Und was ist der Heiland uns für ein Vorbild? Er hat Nächte hindurch gebetet. Durch das Gebet atmen wir göttliches Leben ein und göttliche Kraft. Wie schön, wenn wir einmal als treue Priester, als Beter erfunden werden. Und der Heiland sagt, wo 2 und 3 versammelt sind und eins werden, da bin ich mitten unter ihnen. Wohl uns, wenn wir die 7-fache Waffenrüstung ab heute anlegen, dann führen wir ein Sieges- und Überwinderleben. Und dann werden wir auch eines Tages als Sieger und Überwinder einziehen durchs Tor der Herrlichkeit. Was wird das für ein Jubel sein? Was für eine Freude? Teurer Bruder, mach dich auf. Leg die Waffenrüstung an. Zur Ehre, zur Verherrlichung deines Heilandes und dir zum Heil. Gott segne dich. Amen.